Geister, Spuk und Übersinnliches. Ein Radio X Feature in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Basel. Legenden um Geister und Gruselgeschichten aus Basel und die Faszination für Geisterbahnen. Darüber reden wir in der zweiten Folge aus dieser Feature-Reihe. Und Vorsicht! Ihr werdet Basel möglicherweise beim nächsten Spaziergang durch die Altstadt mit ganz anderen Augen sehen. So ist es mir jedenfalls ergangen, als ich mit der Daniela Scharf auf einen Stadtrundgang respektive auf Geisterjagd gegangen bin.
Ja, also von Haus aus bin ich eigentlich Ägyptologin und klassische Archäologin und mache seit über 20 Jahren Führung im Antikenmuseum. Und dann hat sich das mit Freunden so ergeben, dass wir auch gesagt haben, wir mögen die Stadt Basel, wir mögen die alten Geschichten und haben früher erst für eine andere Firma gearbeitet und haben uns vor 10 Jahren praktisch als Verein selbstständig gemacht. Und mich, die ich auch unter anderem Mittelaltergeschichte studiert habe, interessieren vor allem so diese alten, spannenden, lustigen Geschichten. Und gruseln mögen wir uns doch alle gerne.
Kannst du von dir persönlich vielleicht etwas verraten, woher das Interesse am Gruseligen? Und du sagst jetzt auch immer wieder, es ist lustig. Vielleicht war das damals gar nicht so lustig.
Natürlich war das für die Menschen damals nicht lustig. Die haben dran geglaubt. Für die war das was ganz Schlimmes, ganz Furchtbares. Wir sehen das Ganze natürlich mit 500-600 Jahren Abstand und empfinden das natürlich auf eine gewisse Art als amüsant und schmunzeln drüber. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass das für die Menschen damals Dramatik pur war eigentlich und Lebensinhalt, der nicht besonders schön war für die Menschen auch. Also Gespenstergeschichten gibt es auch, oder Gespenster an sich gibt es erst seit dem 12. Jahrhundert, also aus dem tiefsten Mittelalter, viel älter sind die gar nicht, weil man einfach sich furchtbare Dinge erklären musste und so hat man dann halt das Gespenst oder den Geist erfunden, um irgendjemandem die Schuld geben zu können, warum irgendetwas passiert.
Warum sehen wir heute keine Geister mehr, habe ich mich gefragt. Sind wir total unsensibel geworden? Laut Mittelalter-Expertin Daniela Scharf hängt das damit zusammen, dass wir heute einfach weniger abergläubisch sind. Wir erklären uns vieles durch die Wissenschaft und nicht durch den Aberglauben. Das sei der Hauptunterschied zu damals, wo man sich vieles nicht erklären konnte und fest an Geister geglaubt hat.
Das ist eine Erfindung des 12. Jahrhunderts und im allgemeinen Volksglauben sind Geister so halbdurchsichtige Wesen. Deswegen haben wir auch immer so dieses Nachthemd so ein bisschen vor Augen, wenn wir an Geister denken. Man geht davon aus, dass die Geister mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet sind, aber auch immer noch menschliche Eigenschaften besitzen. Also sie sind nicht von per se böse, sondern es kommt immer ein bisschen auf den Geist drauf an. Die Geister sind auch meistens Wiedergänger, sprich sie haben noch irgendwas zu erledigen auf Erden. Also sie müssen vielleicht jemanden warnen, sie müssen eine Schuld begleichen, sie müssen noch für irgendwas Buße tun. Man weiß es nicht so genau. Und die meisten Geister sind an einen spezifischen Ort gebunden. Also die können nicht einfach frei herumlaufen, wie sie das lustig finden würden, sondern sie sind dazu gezwungen, an einem Ort umherzugeistern. Möglicherweise dort, wo sie eine schlechte Bestattung bekommen haben, wo sie umgebracht worden sind, wo sonst ein Verbrechen begangen wurde. Das sind so Grundvoraussetzungen für diesen Geisteraberglauben. Also das müssen wir uns so ein bisschen im Hintergrund behalten, wenn wir jetzt die Geschichten anhören.
Wir haben unsere Geistertour beim Lohnhof angefangen, gerade vor der Leonardskirche. Und schon da fängt es mit dem Gruseln an.
Hier oben ist ein Friedhof, auf dem die Meerbesserinnen der Stadt bestattet worden sind. Und wer nicht bestattet wurde im Mittelalter, waren zum Beispiel Selbstmörder. Das war ja gegen den christlichen Glauben. Und die hat man hier in Basel dann einfach den Fluten des Rheins übergeben. Jetzt hat man im Jahre 1439 hier eine Ausnahme gemacht. Und zwar ist eine gewisse Frau Behringer gestorben. Es war eine sehr ja, eine stadtbekannte Dame. Sie war sehr beliebt, sie war sehr gottesfürchtig, sie war sehr fromm. Und niemand hat gemerkt, dass es ihr innerlich eigentlich überhaupt nicht gut geht. Und als dann praktisch das Fass übergelaufen ist in ihrem Inneren, ist sie eines Nachts, Schlagmitternacht, auf das Dach ihres Hauses gestiegen und hat sich kopfüber auf die Straße gestürzt. Natürlich hat sie diesen Fall nicht überlebt. Und die Basler sagten sich damals, ja gut, sie hat sich zwar umgebracht, aber sie war ja so eine gottesfürchtige Frau und jeder mochte sie und sie war so fromm. Und ja, dann hat man gesagt, ausnahmsweise darf sie auch hier oben bestattet werden. Was man nicht vergessen darf, das Kloster hat auch immer schön geerbt, wenn jemand Reiches gestorben ist. Das hat bestimmt auch mit dazu beigetragen, dass man da zwei Augen zugedrückt hat. Allerdings ist diese Ausnahme der Stadt nicht besonders gut gekommen. Am Tag ihrer Bestattung fing es furchtbar an zu regnen und zu stürmen. Dieser Regen hat 5 Tage nicht aufgehört, hat ununterbrochen stark geregnet, sodass die ersten Straßen beschädigt waren, Häuser, Gärten. Also es fing an, wirklich unangenehm zu werden, sodass man sich überlegt hat, vielleicht hat das was mit dieser Bestattung der Frau Behringer zu tun, die wir halt verbotenerweise eigentlich oben am Lohnhof bestattet haben. Und man hat sie wieder ausgegraben, hat sie in den Rhein geworfen, wie man das eben eigentlich mit den Selbstmördern damals gemacht hat. Und siehe da, der Regen wurde weniger. Allerdings nur für ein paar Stunden, danach fing er genauso stark wieder an. Also es bleibt die Frage, ob es etwas geholfen hat oder nicht, sie wieder ja, aus ihrer Ruhe hervorzuziehen sozusagen und in die Fluten des Rheins zu werfen. Und eine zweite Person, die hier bestattet wurde, war ein gewisser Jan von Brügge. Aber um etwas über ihn zu erfahren, würde ich sagen, gehen wir weiter zu einem seiner Häuser, in dem er damals gelebt hat. Wir stehen jetzt hier am Heuberg vor dem Spießhof. Und der Spießhof gehörte vor gut 500 Jahren eben diesem gewissen Jan von Brügge. Jan von Brügge stand 1544 vor den Stadttoren Basels. Nicht alleine, er hatte seine Frau dabei, eine ganze Horde Kinder und noch eine ganz große Gefolgschaft. Hat sich als mittellosen evangelischen Glaubensflüchtling aus den Niederlanden vorgestellt, hat gesagt, er sei Poet und Glasmaler. Da Glasmaler eben heiß begehrt waren nach der Reformation, hat man ihn mit offenen Armen aufgenommen und hat ihn auch nach wenigen Jahren schon das Basler Bürgerrecht gegeben. Also dass er praktisch die Aufenthalts- oder die Stadtgenehmigung hatte, um hier zu bleiben. Jan von Brügge ist sehr schnell sehr reich geworden. Er war sehr beliebt. Er konnte sich eben unter anderem hier den Spießhof kaufen, hat aber nicht ein einziges Fenster bemalt. Da er allerdings sehr großzügig war, seine Steuern pünktlich bezahlt hat, jeden Sonntag in die Kirche ging, sah man über diesen Missstand genauso großzügig hinweg aus Basler Sicht. Und nach 12 Jahren ist er dann gestorben hier in der Stadt und hat oben am Leonhardskirchplatz beim Lohnhof quasi ein Staatsbegräbnis bekommen. Die ganze Stadt war anwesend, hat ihm die letzte Ehre erwiesen und ein paar Monate danach, nach dieser großen Beerdigung, stand plötzlich die Inquisition vor den Stadttoren Basels und hat um die Herausgabe eines gewissen David Joris verlangt. Und Basel guckte in die Bücher und sagte, David Joris kennen wir nicht, den gibt's hier nicht. Dann hat sich herausgestellt, dass der stadtbeliebte Jan von Brügge eben genau dieser gesuchte David Joris gewesen ist. Und David Joris war jetzt kein mittelloser Poet und Glasmaler aus den Niederlanden, sondern ein sogenannter Wiedertäufer. Heute würde man sagen Sektenführer. Und das war natürlich jetzt eine riesige Schmach für die Stadt, dass man den so mit offenen Armen hineingelassen hat, ihm dieses Begräbnis dann am Schluss noch gegeben hat, er diese tollen Besitztümer erwerben durfte. Und halb Europa lachte über Basel, dass man sich so hat hinters Licht führen lassen von diesem Mann. Es muss so ein Blender gewesen sein, also wirklich ein sehr charismatischer Mann, so wird er beschrieben, sodass er die ganze Stadt um seinen kleinen Finger gewickelt hat damals. Und jetzt sind die wildesten Gerüchte in Umlauf gekommen in der Stadt. Diese Wiedertäufer erlaubten zum Beispiel die Vielweiberei. Und man stellte sich jetzt vor, dass hier hinter diesen schönen Mauern im Spießhof die wildesten Orgien mit einem riesigen Harem stattgefunden haben müssten. Dann behaupteten Menschen, dass hier der Blitz eingeschlagen hat, praktisch zur Sekunde seines Todes. Und dann kam noch die Theorie auf, dass man ja gar nicht David Joris bestattet haben könnte, sondern dass seine Jünger ihn vorher ausgetauscht haben durch ein totes Tier, damit sie ihn in irgendwelchen Katakomben einbalsamiert auf so einer Bahre ausstellen können, damit man ihn weiter noch als Sektenführer anbeten könnte. Diesen Umstand oder diese Theorie wollte man jetzt überprüfen und ging zum Leonhardskirchplatz, hat David Joris ausgebuddelt, hat gesehen, in dem Sarg liegt wirklich David Joris und kein totes Tier. Und dann hat man sich überlegt, naja, wenn wir ihn schon an die frische Luft gezerrt haben, können wir doch jetzt ein bisschen Rache üben an David Joris für diese ganze Schmach, die man jetzt als Stadt dort erlitten hat. Und man hat die Leiche, wenn man so möchte, vor den Richter geführt, hat sie posthum zum Tode verurteilt, hat sie rausgebracht zum Kopfabhaini. Das ist der Platz, wo man früher die Leute geköpft und verbrannt hat. Hat dort vor tosender Menge, also die halbe Stadt war jetzt da, um sich zu rächen, hat man der Leiche den Kopf abgeschlagen und hat sie anschließend mit den ketzerischen Schriften von David Joris verbrannt. Doch damit fing seine zweite Karriere eigentlich erst so richtig an. Denn nach dieser ganzen Geschichte ist er des Öfters geisternd gesichtet worden. Relativ oft hier im Spießhof, dort gerne sehr theatralisch mit seinem Kopf unter dem Arm und in Begleitung von zwei riesigen schwarzen Hunden. Oder auch ihm gehörte das Binninger Schloss, dort auf den Ländereien, entweder auch zu Fuß in Begleitung der zwei schwarzen Hunde oder auch hoch zu Ross, aber natürlich ohne Kopf. Und die letzte größere Sichtung hier im Spießhof muss so 200 Jahre nach seinem Tod gewesen sein. Da hat man damals einen jungen Anwaltsgehilfen, einen Advokaten in die Kellerräume hinuntergeschickt. Der war neu in der Stadt und hat gesagt, hol uns irgendwelche Unterlagen. Und er suchte sich da durch die Gänge und plötzlich sah er von weitem so eine Gestalt in so altertümlicher Kleidung gehüllt, der praktisch von ihm weglief und er sprach ihn an, er bekam keine Antwort, er verschwand um die Ecke und der junge Mann dachte sich, na gut, er will halt einfach nicht mit mir reden, holte die Akten und ging wieder nach oben und ein paar Wochen später war er zum ersten Mal in seinem Leben im Kunstmuseum hier in Basel und als er so durch die Gänge wandelte und sich die Bilder anschaute, blieb er plötzlich mit einem riesigen Schrecken vor einem Gemälde stehen. Denn der Mann, der ihm auf diesem Gemälde anschaute, war genau der Mann, der ihm unten in den Kellerräumen begegnet ist. Und da stand dann eben, dass das eben dieser David Joris sei, der schon über 200 Jahre tot ist. Der Schreck soll so groß gewesen sein, dass er sich danach nicht mehr in die Kellerräume wagen wollte und immer andere Leute geschickt hat, wenn es irgendwas zu holen gab. Wir stehen jetzt hier am Spalenberg und hier waren unter anderem Handwerker, Kaufleute und so weiter ansässig im Mittelalter. Und eine dieser Familien, oder besser gesagt der Sohn einer dieser Familien, ging so Anfang des 17. Jahrhunderts in die Fremde, um sein Glück zu suchen. Und das hat nicht so ganz funktioniert für ihn. Also er gerät in große Not, er schreibt einen Brief an seinen Vater und sagt, dass er dringend seine Hilfe braucht. Er braucht Geld, ansonsten würde er den Hungertod sterben. Der Vater reagiert jetzt nicht so, wie man das vielleicht heutzutage erwarten würde, mit Verständnis, sondern der ist unheimlich erbost, schreibt seinem Sohn einen Brief, dass er ihm kein Handwerk beigebracht hat, damit er um Geld bettelt, sondern damit er vernünftig für seinen eigenen Lebensunterhalt aufkommen kann. Und er legt dem Brief noch einen Kreuzer bei und sagt, weil das nicht ausreichen sollte, um den Hunger zu stillen, dann soll er sich doch davon einen Strick kaufen. Der Sohn in der Fremde bekommt diesen Brief, ist, wie wir gerade alle, wahrscheinlich sehr schockiert über den Inhalt und macht genau das, was sein Vater ihm geschrieben hat. Er nimmt den Kreuzer, kauft davon einen Strick und erhängt sich. Der Vater bekommt dann, natürlich mit ein paar Tagen Verzögerung zur damaligen Zeit, dann auch diese Nachricht mitgeteilt, dass der Sohn sich erhängt hat. Und da wird ihm erst die Konsequenzen seiner Handlung so richtig klar, was er damit ausgelöst hat. Und er macht jetzt dasselbe wie sein Sohn, nimmt sich einen Strick und erhängt sich hier in seinem Haus. Das war natürlich gotteswidriges Verhalten und das ist damals natürlich dann dem Teufel, dem Satan zugeschrieben worden. Und so haben sich die Leute dann gesagt, dass in diesem Haus dann so ein Sammelpunkt für böse Wesen entstanden ist. Also immer mehr böse Geister und Gespenster und Monster oder so, je nachdem, was man glauben möchte, haben sich in diesem Haus versammelt. Und es hat lange gedauert, bis einer, der hier auch gewohnt hat, so mutig war, um eine Teufelsaustreibung durchzuführen, damit eben das Böse endlich hier vom Spalenberg wieder verschwindet. Die hat funktioniert. Also das Böse ist verschwunden, aber für unseren mutigen Mann ist es nicht besonders gut ausgegangen. Also danach soll er sich praktisch auf grauslige Art und Weise die Glieder so verrenkt haben, einem Tiere gleich, heißt es. Also der hat sich dann mehr krabbelnd als noch laufend fortbewegen können. Nach einer Weile hieß es sogar, dass er sich unsichtbar machen konnte. Und das sogenannte Spalentier, so ist er dann genannt worden, ist ein bisschen anders als andere Geister, also der ist jetzt nicht auf sein Haus beschränkt gewesen, sondern praktisch auf das ganze Quartier. Und dadurch, dass der sich unsichtbar machen konnte, hat er sich einen Spaß draus gemacht und hat sich irgendwo hingesetzt am Hang. Und wenn die Leute dann über ihn gestolpert sind, sind sie natürlich bös gefallen und haben sich irgendwas gebrochen oder zumindest verstaucht und verletzt. So, dass das hier relativ gefährlich war, umherzugehen, vor allem wenn der Föhn durch die Straßen zog, also Wind generell, aber Föhn im Besonderen, dann musste man aufpassen, dass man nicht einfach über das Spalentier stolpert. Später hieß es auch, dass er seine Gestalt verändern könnte, dass er zum Beispiel als Kalb, als Flusspferd, als Drache erscheinen könnte, oder Nilpferd gibt es auch, Lindwurm, alles so mittelalterliche Ideen, die man hatte. Sein Gang soll wie der Gang eines Elefanten geklungen haben, also so laut soll er vor sich hingestampft haben. Und wenn er so gerührt hat, soll sich das wie eine hungrige Kuh angehört haben. Und deswegen waren die Leute hier in der Region, sobald es irgendwie windig wurde, also der Wind durch die Gassen fegte, waren sie darauf bedacht, möglichst schnell wieder in ihre Häuser zu gehen.
Wir sind auf dem Weg Richtung Schifflände. Zum Glück ist noch nicht Mitternacht. In der nächsten Geistergeschichte geht es um eine nette Dame, die sich irgendwann in einen gefürchtigen, gruseligen Geist verwandelt hat. Aber wir lassen lieber Daniela Schaaf weiter erzählen.
Wir sind jetzt hier in der Nähe der Stadthausgasse. Und die Stadthausgasse hieß früher zum Salzberg. Und am Salzberg gab es den sogenannten Wolfsbrunnen. Und der war berühmt-berüchtigt, dass man da nachts besser nicht hingehen sollte, weil dort ein sehr wütender Geist unterwegs gewesen ist zur mitternächtlichen Stunde. Und für diesen Geist muss ich Ihnen jetzt eine Dame vorstellen, eine gewisse Frau Schönauer. Frau Schönauer kam aus dem Welschen, sprach vor allem Französisch, soll als kleines Kind Napoleon das Leben gerettet haben. Und zwar ist dem seine Kutsche durchgegangen und sie hat es geschafft, die Pferde anzuhalten. Und dafür hat sie angeblich eine Leibrente von 2000 Franken jährlich bekommen, was damals sehr, sehr viel Geld gewesen ist. Und sie war ganz beliebt hier in der Gegend, aber natürlich hat sie auch sehr viele Neider gehabt für diese tolle Pension, die sie da auch im hohen Alter noch bekommen hat. Sie war unheimlich beliebt bei den Kindern hier im Quartier, weil sie bis ins hohe Alter hinweg französische Lieder geträllert hat. Und dann hat sie immer eine ganze Kinderschar um sich gehabt, die sich an dieser Lieder erfreut haben. Und unsere Frau Schönauer ist von einem Tag auf den nächsten verschwunden. Und ihre Familie hat gesagt, dass sie krank ist, dass sie sich nicht gut fühlt, dass sie deswegen nicht mehr raus kann und auch nicht mehr singen kann. Weil man hat wirklich von einem auf den anderen Tag nichts mehr gesehen und gehört von ihr. Nach 2 Jahren hat die Familie dann gesagt, dass sie gestorben ist. Und man hat sie bestattet, auch ne, Totengästlern, wir erinnern uns, ohne dass was passiert ist, muss man dazu sagen. Und dann sind die bösesten Gerüchte über die Familie von Frau Schönauer ins Rollen gekommen in der Stadt. Und zwar hat man behauptet, die ist doch bestimmt schon vor 2 Jahren gestorben, als sie niemand mehr gesehen und gehört hat. Und die wollten einfach nur nicht auf die Pension verzichten. Und deswegen hat man gesagt, haben die einen großen Waschzuber genommen, haben den mit Salz gefüllt, haben Frau Schönauer in das Salz gesteckt, um sie zu konservieren, um sie frisch zu halten, damit sie bei einer möglichen Kontrolle der französischen Regierung, ob sie da noch lebt, dann möglichst frisch praktisch hervorgeholt werden kann. Und dann könnte man sagen, ja, sie ist gerade gestern gestorben oder so. Das wollte die Stadt untersuchen, also man hat eine Untersuchung anberaumt, die aber zu keinem Ergebnis gekommen ist. Also die haben jetzt weder gesagt, dass sie das gemacht haben, noch konnten sie einwandfrei sagen, dass sie sie nicht irgendwie in Salz gelegt haben, eingepökelt haben für 2 Jahre. Was man aber weiß, dass seitdem eben dieser Brunnen nachts weiträumig gemieden wurde. Denn wir haben jetzt keinen niedlichen, süßen Geist, der ganz still und heimlich irgendwie durch die Gegend geht und vielleicht durch die Türen läuft, durch die Dachbalken sich irgendwie bewegt, da durch die Gegend tuscht. Nein, dieser Geist ist mit einem riesigen Getöse, mit einem Holtern und Poltern unterwegs. Und man sagt eben, dass Frau Schönauer im Schlepptau diesen Waschzuber hat, der so wütend darüber war, dass er dem Zweck entfremdet wurde, dass sie als Team praktisch durch die Gegend geistern hier.
Wenn du den ganzen Geisterstadt-Rundgang mit der Daniela Schaaf miterleben willst, dann googlest am besten einmal nach Geisterstadt Basel, um einen nächsten Termin zu finden. Aber Achtung, unbedingt vor Mitternacht wieder daheim sein. Vom Spaziergang durch die Geisterstadt Basel gehen wir jetzt zur Herbstmesse. Wir treffen dort auf dem Petersplatz auf der Patrick Bachmann, Vorstandsmitglied von dem Förderverein, der eine der ältesten Geisterbahnen zurück auf Basel geholt hat. Es ist die gleiche Bahn, die diesen Sommer als Kunstgeisterbahn beim Museum Tengeli gestanden ist. Bis 2019 ist die Geisterbahn jahrelang in der Messehalle gestanden und hat Generationen von Baslerinnen geprägt. Ursprünglich in den 1930er Jahren in Österreich gebaut wurde, ist die Geisterbahn dann in den 50er Jahren von einer Basler Schaustellerin in die Schweiz gebracht worden. Sie ist quasi ein Wahrzeichen der Basler Herbstmesse. Der Patrick Bachmann hat sie nach längerer Pause wieder bei der Herbstmesse angemeldet. Zusammen mit ein paar anderen Geisterbahn-Fans. Und eigentlich hat der Patrick Bachmann nichts direkt mit der Schaustellerei zu tun. Für ihn sind es vor allem Kindheitserinnerungen, die ihn auf die verrückte Idee gebracht haben, eine Geisterbahn während der Messe zu betreiben.
Ja, für mich war es noch ein bisschen speziell. Also ich bin immer mit der Familie zusammen schauen, wie es aufgestellt wird. Mich hat weniger der Betrieb fasziniert, der schon auch, aber auch der Aufbau und der Abbau. Ich bin zum Teil stundenlang da gestanden und zugeschaut. Ich habe immer gehofft, dass ich mal sehe, wie die Geister reingebracht werden. Das haben sie immer geschafft, irgendwie so zu machen, dass ich das immer verpasse oder nicht sehe. Aber mich hat auch eine spezielle Beziehung, weil mich hat die nach Hause dann nachgebaut, die Geisterbahn mit Karton, nachgemalt. Mein Bruder auch. Wir haben nicht je eine eigene gebraucht, wie das ist zwischen 2 Brüdern, dass man keinen Konflikt hat. Und wir haben die jahrelang daheim quasi betrieben im Kleinen. Und möglichst identisch 1:1 die nachgebaut und auch die Innereien versucht so. Ich habe zwar die Streckenführung im Dunkeln nie ganz nachvollziehen können. Aber ja, da hat es nicht im Kinderzimmer alle Jahr Herbstmesse gegeben und die Geisterbahn war immer das zentrale Element.
Mich fasziniert, dass in Zeiten, wo vieles auf dem Bildschirm passiert, eben auch das Gruseln, die Faszination von Geisterbahnen immer noch existiert. Und das eben, obwohl sie im Fall von der Basler Geisterbahn ja schon uralt ist. Alles läuft mechanisch, und man kann im Prinzip auch alles anlängen, wenn es einem nicht gruselt. Und vielleicht ist ja das genau ein Grund, warum Geisterbahnen sogar auch pädagogische Vorteile haben.
Das sind eigentlich 2 Punkte. Also der erste Punkt, muss ich gerade so spontan sagen, es zeigt mir jetzt beim Aufbauen, wir sind jetzt 1,5 Wochen dran schon, es hat täglich Kinder, Schulklassen, Gruppen von Kindern, die vorbeikommen und die verzweifeln fast von Vorfreude. Also dort merke ich, selbst Kinder, die vielleicht schon ein halb in dieser virtuellen Welt abgetaucht sind, kann man dort mitnehmen. Also sie lassen sich begeistern und es ist ganz, nochmal ganz etwas anderes, wenn man echt so eine Geisterbahn vor sich hat und die Wägele und es tönt und es tätscht und macht. Das ist, ich glaube, schon nochmal etwas anderes und es hilft vielleicht ein bisschen, diese Welt zu halten noch. Und der andere Aspekt vom pädagogischen her ist, finde ich, schon noch zentral. Also es braucht jetzt nicht unbedingt eine Geisterbahn, aber grundsätzlich finde ich es eigentlich ein bisschen problematisch, wenn man in heutiger Zeit versucht, alles, was Angst macht, von den Kindern fernzuhalten. Weil das ist eigentlich wichtig, sind wichtige Erfahrungen, Angst können haben, das aushalten und selbst bestehen. Also es geht ja von einem sicheren Rahmen aus. Man weiss, wenn man daheim Horrorfilm schaut, sitzt man im Sofa und man weiss eigentlich theoretisch, es passiert nichts. In einer Geisterbahn weisst du, es passiert nichts, du hockst am Weg hin und du kommst schon heil raus. Das ist aber Theorie und Praxis macht dir aber gleich Angstgefühl. Und die Angstgefühle lösen dann ganz viel aus und die lösen auch Endorphin zum Beispiel aus, also dass es nicht echt Glückshormone gibt in dem Sinn, dass wenn du das überstehst, die Angst, wenn du das überstanden hast, hast du dann quasi Glücksgefühl im Körper. Und die Erfahrung zu machen, das hilft dann auch dem Leben immer wieder mit dem umzugehen, mit Angst, mit schwierigen Situationen. Und wenn man das Kind eigentlich nimmt und ihnen immer alle Situationen, die Angst machen, tut vermeiden, dann fehlt eigentlich die Erfahrung. Und ich glaube, es hat ein bisschen mit der Resilienz, wie es immer Thema ist, auch ein bisschen zu tun, dass man das, dass man das Kind dort lehrt, wie das ist, Angst zu haben, wie das ist, das überstehen können und nach dem Erfolgserlebnis, man hat es überstanden. Und das ist die Geisterbahn quasi als Symbol, als spielerisches Element. Und es gibt ganz viele so spielerische Sachen, wie Film, wie jetzt eine Geisterbahn oder wie auch eine Achterbahn, ist eigentlich das Gleiche, die Illusion, dass man in der nächsten Kurve rausgeht. Man weiss, aber man geht nicht raus und echt ist man wie extrem euphorisiert, wenn man es überstanden hat.
Und obwohl ich Geisterbahnen unheimlich finde, hat mir der Patrick Bachmann ins Innere der Bahn mitgenommen. Ein ganz besonderes Erlebnis.
Du hast vorher etwas gesagt, was mir eben sehr wichtig dünkt. Es ist alles so, noch so ursprünglich mechanisch hier. So im Gegensatz zu anderen Bahnen, wo ich so das Gefühl habe, das ist alles nur noch digital mit irgendwelchen Sensoren.
Genau, wir haben nur ganz wenig Lichtschrank, aber das meiste ist rein mechanisch. Ist auch deshalb eigentlich gut zu halten gewesen, weil das kann man reparieren, man kann mal etwas anschmeissen, man kann eine Feder ersetzen. Wenn es alles sehr elektronisch ist, irgendwann ist es dann halt oft nicht mehr reparierbar. Du schmeißt es fort, wie es heute gesagt viel ist, mit Geräten, dass man halt dann das fortgeht und ein neues einstellt oder ein neues kauft. Und da kannst du wirklich noch überall dran arbeiten. Es geht viel kaputt, aber kannst es auch reparieren. Und es macht halt etwas von dem ganzen Charme aus von der Bahn, ja. Der Waldmensch, der stammt wirklich noch von dieser Zeit in den 30er Jahren, Anfang 40er Jahren, wo das zur Dschungelbahn umgebaut worden ist, hat er die ganze Jahrzehnte überdauert und ist heute immer noch ein Element der Geisterbahn. Oder auch der Gorilla nebendran. Ist eigentlich nicht üblich, ein Gorilla in einer Geisterbahn. Und der stammt auch aus dieser Zeit von der Dschungelbahn.
Bin ich gerade unter das Skelett gekommen.
Das ist jetzt etwa eine Figur von Augustin Rebeté vom Museum Tegelino, von Kunstgeisterbahn. Er hat uns als Künstler die Figur quasi vermacht. Wir haben die übernehmen, damit die auch als Geschichte von der Geisterbahn von diesen Jahrzehnten ein Element weiter besteht. Ein neues Totenkopf, wo man nicht genau weiss, woher das kommt, wie lange das schon da ist, vielleicht schon viele Jahrzehnte.
Also der ist echt?
Der ist echt.
Ein echter menschlicher Totenschädel.
Genau, und der fühlt sich sehr wohl da, der lebt hier mit all seinen Kollegen und Kolleginnen in dieser Geisterbahn und fühlt sich sehr heimisch. Auch schon seit Jahrzehnten hier steht. Der bekannte Frankenstein, der so den letzten grossen Schreck vermittelt. Der ist auch ziemlich lärmig. Wir können es gerade mal ausprobieren.
Nebst dem Patrick Bachmann sind es rund 80 Leute, die sich für das Weiterbestehen der Basler Geisterbahn engagieren. eine beeindruckende Zahl, wenn man daran denkt, dass niemand weiss, ob sich das finanziell lohnen wird. Und weil ja auch die meisten ehrenamtlich dabei sind. Aber um das geht es nicht. Man spürt wortwörtlich die Magie von dieser Geschichte und man könnte meinen, es gäbe tatsächlich ein paar Geister, die unbedingt haben zurück wollen an die Basler Herbstmesse. Ich habe auf dem Rundgang durch Basel eine Haufen spannende Geschichten rund um Geister gehört. Und ich bin unterdessen überzeugt, dass die Faszination fürs Gruseln und für unheimliche Momente total berechtigt ist. Solange einem eben nicht tatsächlich ein echter Geist begegnet. Für Radio X, Daniel Bürgin. Geister, Spuk und Übersinnliches. Radio X-Feature in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Basel.